Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Jede Zellteilung entscheidet über dein biologisches Alter. Alterung ist das Resultat fehlerhafter Zellkopien. Bioregulatoren greifen direkt in diesen Prozess ein. Die kurzen Peptidketten lagern sich an die DNA an und aktivieren die Genabschnitte für die Regeneration. Das Ergebnis? Bei der nächsten Zellteilung entstehen keine minderwertigen Kopien, sondern funktionale, gesunde Zellen. Du reparierst dein Gewebe von der Wurzel her, indem du die Protein-Biosynthese wieder auf das Niveau eines jüngeren Organismus hebst. Bestelle jetzt auf peptide-bioregulator.com und erhalte mit dem Code PODCAST 10 10% auf alle Produkte.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
So, wir reden heute über Studien, und zwar über 3 Studien. Zumindest ist es die offizielle Erwartung. Du hast Studien vorbereitet, die dich besonders interessieren. Das interessiert mich jetzt natürlich schon sehr, was dich interessiert, aber mir ist eine Studie in die Hände gefallen, die würde ich dir jetzt gerne vorstellen. Vielleicht kegelt dir eine deiner Studien raus. Die Studie, die ich da jetzt gefunden habe, heißt Combinations of Histone, Deacetylase, Inhibitors, und der Titel ist noch länger, ich höre dann auf, ihn vorzulesen, weil man hat ihn jetzt eh schon nicht verstanden. Noch mehr nicht verstehen geht nicht. So, aber was die herausgefunden haben, die Burschen dort, und zwar an der Cornell University, die mir nicht viel sagt, du wirst mir dann gleich sagen, ob man denen zuhören soll oder nicht, die haben 4 Substanzen getestet, die wir ganz gut kennen aus unserem Leben, nämlich Resveratrol, Quercetin, Kurkumin und Berberin, und haben dann anhand von Hefezellen ausprobiert, wie diese Stoffe in der Synergie wirken, im Unterschied zur Einzelgabe der Substanzen. Ich glaube, ich habe das nachvollziehbar formuliert, oder? Immer wenn ich langsamer wäre, sage ich besonders komplizierte Sachen. So, und da sage ich dir, 5 von 6 möglichen Paarkombinationen, also immer 2 Stoffe, haben plus 68% Lebensdauer gebracht gegenüber den Einzelstoffen. In der Triple-Kombination weitere plus 49% gegenüber den Paaren, und in der Kombination von allen 4, das heißt Resveratrol, Quercetin, Kurkumin und Berberin zu 4, haben plus 107% zusätzliche Verlängerung gegenüber den Paarkombinationen gebracht. So, jetzt denke ich mir, das ist ziemlich geil, und was wir daraus lernen könnten, wenn das stimmt, was die Burschen da herausgefunden haben und die Mädeln natürlich auch, ist, dass wenn wir nicht eine von diesen Substanzen nehmen, sondern mehrere und sie kombinieren, dass dann die Wirkung sich nicht addiert, sondern gewissermaßen multipliziert. So, jetzt würde ich gerne von dir wissen, klingt das gut? Greifst du jetzt sofort zu mehreren dieser Mittel, die du wahrscheinlich aber eh auch alle bei dir im Schrank liegen hast? Oder sagst du, Gemach, Gemach, wie sagt man mit den Pferden? Ruhig die Pferde, oder so sagt man da.
Irgend sowas, keine Ahnung, ich war lange nicht mehr im Reitstall, aber ja, wo fangen wir an? Also grundsätzlich so, du hattest ja im Vording gesagt, Cornell University, darf man sich drauf verlassen, die wissen grundsätzlich, was sie tun. Also insofern, schöne Quelle. Zweitens, ja, die Kombination von Substanzen scheint ja in der Natur auch vorgesehen zu sein, dass die besser funktionieren als Einzelsubstanzen, finde ich tatsächlich relativ einschlägig. Da muss ich jetzt nicht Profi-Biohacker sein, weil letzten Endes haben wir auch irgendwie festgestellt, dass wenn wir versuchen, Supplement-Kombinationen Nahrungsmitteln nachzubauen, dass immer in der Regel das deutlich besser in geringer Dosis funktionieren, als wenn wir nur einzelne Substanzen nehmen. Also insofern haben wir da eh schon mal 2 Punkte, wo ich sage, schön, finde ich großartig, finde ich super. Jetzt gibt's natürlich so ein bisschen Aber. Das eine Aber weißt du natürlich eh von mir. Ich habe ja mit dem Thema Resveratrol so eine gewisse
Skepsis. Da habe ich schon eine unterschwellige Provokation hineingemischt in meine Studie. Aber sie hat ihre Aufgabe nicht verfehlt.
Weil letzten Endes ist es ja so, der gute David Sinclair ist mit Sicherheit ein fantastischer Geschäftsmann und hat sicherlich auch ganz viel, ganz tolle Sachen in seinem Leben gemacht. Die Geschichte mit dem Resveratrol war vielleicht nicht unbedingt die beste, weil damals, wir erinnern uns, lag ja die Wirkung, die er sogar als Patent verkauft hat, nicht am Resveratrol, sondern an der neongelben Tinte, mit der er seinerzeit die Fadenwürme unter dem Labor hat behandeln lassen, damit man sie besser sehen kann. Also insofern, das mit dem Resveratrol, ich würde mich ja freuen, wenn wir mal wieder eine Studie hätten, wo es funktioniert, weil als Einzelsubstanz war man ja inzwischen an dem Punkt angekommen, kann man machen, kann man aber auch mindestens genauso gut sein lassen und das Geld der Wohlfahrt geben.
Ja, oder man kauft ausreichend Rotwein. Das
ist die andere Nummer.
Auch eine Möglichkeit, zu Resveratrol zu kommen.
Fix, weil auch da lernen wir, in der Kombination, Mutter Natur hat es gut gemeint, selbst wenn das Resveratrol nichts kann, dann hast du wenigstens auch den Rotwein, dann musst du dich nicht mehr darüber ärgern, dass das Resveratrol nicht funktioniert hat.
Ja, also insofern, was sagst du zum Thema Hefezellen? Ich vermute mal, dass Hefezellen eine andere Bioverfügbarkeit erfordern von Substanzen als menschliche Zellen, oder?
Also du, grundsätzlich, es ist halt Level 1 in der Wissenschaft. Ich finde es tatsächlich jetzt ganz schön spannend, was du da daherbringst. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich jetzt, nachdem du mir die Studie geschickt hast, schon mal gegoogelt habe, welcher von meinen Lieblingslieferanten diese Mischung von allen Vieren bevorhält oder es versucht habe nachzumischen, weil ich mir gedacht habe, was für die Hefe funktioniert, funktioniert für den Breitfeld auch. Aber es ist ganz klar, wir haben da einen Verdacht und letzten Endes ist es ja tatsächlich so, Berberin, wissen wir eh, ist super. Quercetin haben wir auch den Verdacht, dass es eine verdammt gute Geschichte ist.
Kurkumin mögen wir sowieso.
Kurkumin ist allein schon, wenn man die asiatische Küche mag, nicht wegzudenken. Was wäre ein Leben ohne Curry? Es wäre zumindest ohne gelbe Flecken auf dem T-Shirt. Das wollen wir nicht. Mhm. Und beim Resveratrol, wie gesagt, so ein bisschen Zweifel habe ich. Aber ich hatte eigentlich vorher, als du die Zahlen vorgelesen hast, gehofft, dass die Dreierkombination stärker als die Viererkombination wird. Weil dann hätte ich gesagt, ja, das hängt damit zusammen, dass der vierte Wirkstoff einfach gleich gar nichts kann.
Die Schwachstelle ist ausgemacht. Nein, ist es nicht.
Ist aber nicht so. Bringt es uns in der Praxis wahnsinnig viel? Ich weiß es nicht. Grundsätzlich ist es so, dass Berberin würde ich tendenziell immer dann einsetzen, wenn ich wenig Kontrolle über meine Nahrungsaufnahme habe, sei es aus sozioökologischen Zwangssituationen. Also sprich, ich bin auf Reisen und habe irgendwie ein Menü gebucht, das ich nicht verändern kann. Ich bin bei Leuten eingeladen, denen ich nicht auf den Fuß steigen möchte, weil ich ihnen sage, ja, das ist eine tolle Idee, aber das mag ich nicht. Oder Ähnliches in der Art. Ich kenne das ja auch, dass ich bei Geschäftsessen teilweise mir denke.
Berberin also, stabilisiert den Blutzuckerspiegel.
Blutzucker. Berberin ist quasi ein Metformin ohne bekannte Nebenwirkungen, bringt aber halt für jemanden, der sowieso schon mit einer sehr konsequenten Ernährung durch die Weltgeschichte läuft, wahrscheinlich gar nicht so richtig viel. Mhm. Insofern.
Aber wenn man jetzt ein bisschen ein Typ ist, der so hin und wieder zu Schokolade greift oder zu Brot oder so, dann kann Berberin ein guter Freund sein.
Fix, auf alle Fälle ist halt auch da wieder so, ich kann mir ja teilweise selber schon immer zuhören, weil ich immer das Gleiche sage.
Ich tue das
Frage,
schon, ich höre
dir zu. Willst du die Motorsäge benutzen oder die Holzpfeile? Die Motorsäge ist halt ein vernünftiger Lebensstil und die Holzpfeile ist halt das Supplement, was den Blutzuckerspiegel stabilisiert.
Ja, aber dann bleiben wir bei dem Bild. Ist Berberin dann auch eine Ersatzmotorsäge oder zumindest eine kleine Motorsäge oder ist es wirklich eine Pfeile? Also weil wenn es nur eine Pfeile wäre, dann würde mit einer Pfeile brauche ich nicht in den Wald gehen. Aber mit so einer Ersatzmotorsäge gehe ich schon.
Ja, man muss es, lass es uns ein bisschen realistischer anschauen. Wenn du an jede Mahlzeit mit einer konzeptionellen Fehlentscheidung rangehst, weil du zu doof bist, dir deinen Teller so zu gestalten, dass er einigermaßen nachhaltig gesund ist, und du permanent alles mit Berberin ausgleichst, dann wird es höchstwahrscheinlich trotzdem auf Dauer nicht gut funktionieren. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, ich ernähre mich 80-20, vernünftig und für die 20% will ich dann eine kleine Säge dabei haben, dann finde ich da das Berberin super.
Okay.
Ich möchte halt immer wieder darauf hinweisen, dass was wir mit dem Hirn, mit dem Kaumuskel, mit unseren Händen selber erarbeiten, ist halt in der Regel meistens einen Tacken mehr wert. als das, was wir in Pillenform zu uns nehmen. Nicht, dass sie schlecht sind. Ich bin ein großer Fan von Supplements, das wissen wir alle. Mhm. Und ich habe immer irgendwie ein Berberin oder ein entsprechendes Produkt in meinem Reisegepäck, wenn ich weiß, ich darf mich 2-3 Tage in einem tollen Hotel aufhalten, wo auch für mich die sinnvollen Willenentscheidungen im Laufe der Zeit ein bisschen schwieriger werden, dann unterstütze ich's. Aber grundsätzlich versuche ich halt schon drüber nachzudenken, wofür ich den Kaumuskel benutze. Also, ja. Aber das ist gut. Bei Kurkumin weiß man es eh. Wenn man es hochdosiert, kann es die Testosteronproduktion ein bisschen beeinflussen. Ich vermute, das ist der Hefezelle wurscht. Und ich gehe auch mal davon aus, dass es...
Eine testosteronschwangere Hefezelle kann ich mir dann schon auch wieder gut vorstellen. Mein inneres Auge freut sich über diese Vorstellung.
Ja, und dann, aber jetzt stell dir mal vor, du machst daraus ein Weizenbier, also ein Hefeweizenbier.
Das ist ganz dann interessant, weil ich ja, wenn ich das Bier hat ja drinnen diese Pflanzenöstrogene, und wenn das dann aber aus einem testosterongeschwängerten Hefe erzeugt worden ist, dann ist das ein Kampf der Geschlechter. Es ist ein Bier.
Ja, sowas in der Art. Es könnte auch sein, dass sich das Bier quasi ständig selbst befruchtet und nie wieder ausgeht. Das heißt, wir sind dann quasi bei der ewigen Häuben.
So, statt Quercetin könnte ich auch Fisetin nehmen. Könnte ich Fisetin ja auch nehmen, weil es ist auch senolytisch.
Ja, wobei ich dem Quercetin tatsächlich noch ein bisschen mehr im Bereich auch Antioxidantienwirkung zutraue, während ich das Fisetin halt schon eher so als Schnippschnappsäge ansehe.
Gut. Also ich freue mich sehr, dass die Studie, die ich da jetzt irgendwie auf den Tisch gebracht habe, uns mehr als 10 Minuten beschäftigt hat und dass du sie nicht gleich augenrollend vom Tisch gewischt hast.
Nee, also wie gesagt, ich finde das spannend. Es sind ja auch tatsächlich die Geschichten, wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit, wo man sich entweder überlegt, ob man jetzt über die alten Studien redet, Klammer auf, mache ich jetzt gleich fast, weil wir endlich Begründungen für Sachen haben, die wir von früher wussten, oder Möglichkeit 2, ob man sich die ganz neuen Sachen anschaut. Also wie gesagt, ich finde es total faszinierend und da gehen mir auch wirklich die Schweinsäuglein auf, wie viel Wissen gerade neu publiziert
wird. Darf ich noch eine Sache zum Thema Wissen sagen? Bleibt unter uns. Ich wurde angefragt von einem bekannten österreichischen Fernsehsender als quasi Interviewpartner für Thema Biohacking. Und ich habe dann ein bisschen so nachgefragt. Es ist immer so, dass diese Anfragen, du wirst es besser wissen als ich, haben ja immer ein bisschen einen Hintergrund, weil die Leute brauchen immer so ein bisschen was Verrücktes und immer ein bisschen was Durchgeknalltes und wollen das dann immer quasi gegenschneiden mit irgendwelchen Aussagen von jemandem, der halt irgendwie diplomierter Ernährungsberater ist oder so und der dann sagt, um Himmels Willen, Nahrungsergänzungsmittel bringen gar nichts. So, jetzt hat diese Dame, diese sehr freundliche Dame und kluge Dame bei mir angefragt und ich habe versucht, ihr ein bisschen zu erklären, dass ich da nicht der Richtige bin dafür und habe ihr auch gesagt, dass dieses ganze Biohacking nicht Wahnsinn ist und nicht, ich weiß nicht, sich Dinge implantieren ist und dass die Leute, die das machen, keine echten Biohacker sind, sondern halt Noren und also für Menschen nördlich von Linz Narren. Und dann habe ich ja gesagt, ja, wir haben einfach einen Zugang zu Studien, den gab es nie zuvor in der Geschichte der Menschheit und zwar erst seit ein paar Jahren haben wir den so über PubMed. Und diese Dame hat noch nie in ihrem Leben irgendwas gehört, dass es PubMed überhaupt gibt. Hat es einfach noch nie gehört. Will aber dann kritisch über den Trend des Biohacking berichten. Und da habe ich mir gedacht, da passt was nicht. Da passt irgendwas nicht, oder?
Ja, wobei, das ist ja tatsächlich, Medienschelte machen wir immer besonders gern. Aber das ist ja sowieso ein Phänomen in der heutigen Zeit, dass Meinung, Ahnung verstärkt ersetzt und je etablierter in Anführungszeichen die Medien sind, umso stärker ist es ja, dass Dinge nicht basierend auf dem, was Tatsache ist, bewertet werden, sondern basierend auf dem, was halt gerade ins jeweilige, ich hätte beinahe gesagt, Parteibuch des Intendanten passt. Also das ist halt leider so. Und da muss man einfach in meinen Augen einfach sagen, okay, entweder stellen wir uns der Herausforderung und versuchen, ein bisschen Hirn in diese Suppe reinzubringen, oder man lässt es halt sein. Also ich muss tatsächlich sagen, inzwischen mache ich die Anfragen, die da so auf mich zukommen, total entspannt, reduziere sie auf ein Minimum, wo ich weiß, da kann mir noch nicht mal der Cleverste irgendwie was. Und es ist meistens immer noch bahnbrechend für die Allgemeinheit. Also steh auf, lieber Stefan, nimm dein Schwert und fürchte dich nicht.
Ja, nein, ich bin da nicht der Richtige dafür. Okay. Ich bin da nicht der Richtige. Weil ich gut, ja dann
lass uns ein bisschen über Studien reden.
Entschuldigung, auch nicht schlecht. Ja, das finde ich geil, dass wir über 14 Minuten schon in der Sendung sind und da eigentlich noch nicht mit der echten Sendung begonnen haben. Das ist ein neuer Rekord.
Deine Hefe war super. So, also ich bin ja immer wieder, wenn es um das Thema NAD-Plus-Infusionen geht, so in ein bisschen zwiegespaltenen Situation. Auf der einen Seite wissen die meisten, die diesen Podcast hören, ich vertreibe das Zeug an Ärzte, wissen die meisten, die diesen Podcast hören. Ich bin ein Riesenfan, gerade im Zusammenhang mit meiner ADHS und mit der positiven Auswirkung auf mein Energieniveau durch die intravenöse oder subkutane Aufnahme von NAD+. Auf der anderen Seite heißt es ja dann immer, funktioniert nicht so recht, kann nichts und keine Ahnung was. Sonst hatte ich irgendwie letzte Woche einen Anruf aus England von einer, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne des Wortes Kollegin, die mir dann erzählt hat, also sie hätte bei Schmerzpatienten und Depressiven so unglaublich tolle Ergebnisse zum Thema NAD-Plus-Infusionen gehabt. Und da dachte ich mir, ja, das ist jetzt eigentlich nicht ganz so überraschend, weil seit ich die NAD-Plus-Geschichte erzähle, erzähle ich ja auch immer, ja, das haben sie jetzt seit 15 oder 20 Jahren in Amerika in den Betty Ford-Kliniken zum Einsatz gebracht, um Alkoholiker trocken zu legen. Hab mich dann in wilder Freude auf den heutigen Podcast, lustigerweise auf PubMed begeben. Danke für sowas. Den Hin.
Ja.
Und habe da eine Publikation aus Frontiers gefunden. Frontiers ist definitiv eins von diesen Apex-Magazinen, also sprich so ein richtiger Platzhirsch mit ordentlichem Geweih. Und da haben eben Blum et al. 2022 NAD Plus und die Auswirkung auf die Behandlung bei Substance Use Disorder, also sprich bei Substanzenmissbrauch, untersucht. Und das ist tatsächlich eine ganz schöne Geschichte. Grundsätzlich haben sie sich Menschen gesucht, wie man sie früher in der Betty Ford Klinik gefunden hätte, also Opiat- oder Alkoholabhängige, haben die einzig und allein in der Interventionsphase mit NAD Plus behandelt und haben dazu ab und zu noch ein bisschen Aminosäuren und einen Inhibitor verabreicht, den wahrscheinlich auch mal wieder die Hölle geboren hat, weil wenn ich den vorgelesen habe, habt ihr euch alle totgelacht. Das ist der Encephalinase-Inhibitor.
Das klingt weitaus besser als meine Vorstellung meiner Studie, muss ich sagen.
Ja, ich weiß aber auch schon länger als du, dass das mit meiner englischen Aussprache ein bisschen schwierig ist. Sie haben sich in der Studie auf verschiedene Parameter gestürzt. Sie haben sich einerseits dem Thema Angst gewidmet, haben sich andererseits dem Thema Craving, also Suchtverhalten, gewidmet und drittens dem Thema Depression.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, dass das Suchtverhalten und die Angst nach Einschätzung des Publizierenden signifikant verringert wurde, aber das Thema Depressionen bzw. der Depressionsscore hat sich hochsignifikant reduziert. Das könnte man jetzt irgendwie noch mit Zahlen belegen, die ich uns aber alle ersparen, weil mehr oder minder die Referenzzahlen sowieso keiner versteht.
Ja.
Sie haben dann noch eine Referenzgruppe dazugelegt mit 40 Patienten, um sicherzustellen, wie es mit dem Thema Rückfall auf Substanzenmissbrauch ausschaut. Da gab es keinen Rückfall, was auch extrem spannend ist. Und letzten Endes haben wir da halt tatsächlich jetzt endlich den medizinisch publizierten Beweis auf meine Geschichte aus der Betty Ford Klinik. Und warum das Ganze so gut funktioniert, da haben die Autoren drei Erklärmodelle ausgepackt, die ich auch alle drei recht spannend finde. Deswegen würde ich die jetzt noch kurz aufdröseln, wenn das gestattet sein sollte.
Ich gestatte.
Danke, es macht mich total glücklich. Seit wir zusammen im Internet unterrichten, sind wir so wahnsinnig freundlich und versuchen uns gegenseitig nicht mehr ins Wort zu fallen.
Ich bin ein Gestattungsinstitut.
Genau, und wenn wir jetzt noch jemand unterbrechen, dann unterbrechen wir die Melanie, haben wir gesagt.
Genau.
Aber liebe Grüße, Melanie,
meistens,
wenn du das
sie
hörst.
Sie kommt uns meistens zuvor beim Unterbrechen. Ja, sie lässt uns gar nicht zum Unterbrechen kommen.
Nee, wir haben unsere Meisterin gefunden. Egal, wenn ihr das erleben wollt, ist ein anderer Platz, Biohacking Praxis, / Masterclass, glaube ich, ist der richtige Link, aber da geht es gar nicht.
Go oder live, das weiß ich nicht. Ich glaube, /live oder /go, auf jeden Fall 6 Monate jeden Donnerstag mit dem Herrn Breitfeld der Frau Melanie Berger und dem Stefan Wagner verbringen.
Genau.
Das ist aber für andere eine gefährliche Drohung, für manche andere eine schöne Vorstellung. So, du willst uns drei Dinge.
Genau, wir bleiben mitten im Thema. Wir reden nämlich jetzt über Dopamin, weil die erste Auswirkung des NAD Plus infundieren ist nämlich die massive Auswirkung aufs Dopaminsystem. Die Dopaminsynthese wird von der Substanz ja halbwegs bekanntlicherweise angeregt. Die Dopaminrezeptorsignalwege werden optimiert. Und das bedeutet tatsächlich, dass eben die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich Depression, Sucht, und da merkt man mal wieder, dass ich auch nur halb gebildet bin, Anhedonie, was auch immer das sein mag.
Naja, Hedonie ist so.
Hedonie hätte man auch verstanden.
Nur nicht von der Anhedonie,
ist es so wie wahrscheinlich
anorganisch.
Ist wahrscheinlich die Lustlosigkeit, also die Lebenslustlosigkeit.
Ja, Gegenteil von Hedonie.
Danke. Siehst du, man merkt es, einer von uns beiden war in diesem Club zum Urlaub machen. Ich war es nicht. So. Dementsprechend, da ist es tatsächlich so, dass eben diese stark dopaminerge Dysfunktion damit sozusagen ein wenig ausgehebelt wurde.
Okay.
Das ist schon mal ganz schön spannend.
Ja, darf ich da gleich was nachfragen?
Aber
jetzt bist du mir gestartet dran. Wenn du jetzt sagst, dass NAD Plus Infusionen nach dieser Studie Dopamin stabilisieren, steigern, was auch immer, dann und dieser extreme Einsatz des Themas Dopamin bei Depressionen, bei Sucht, okay, wenn das dort funktioniert, dann müsste es ja eigentlich auch bei, sage ich jetzt einmal, Alltagsverstimmungen, depressiven Verstimmungen eigentlich ja auch funktionieren, oder? Weil wir haben ja ganz häufig dieses Dopaminproblem, einfach auch indem wir, ich weiß nicht, zu viel Junk-Social Media benutzen und so. Das sind ja auch so suchtähnliche Verhaltensweisen. Hast du sowas auch schon beobachtet?
Sag mal so, in meinem Leben ist es ja ein bisschen anders. Das, die ADHS hat ja auch
dir.
Was mit...
Ich meine es gar nicht bei dir, ich meine es bei, also, bei, nee,
bei mir ist es
oder bei Ärzten oder so.
Also lass mich kurz ausführen. Also bei mir ist es ja fix so, bei mir ist ja Dopamin sowieso Mangelware. Deswegen liebe ich ja das NAD auch so mit ADHS. Das ist ja ist eh schon mal klar. Und tatsächlich ist es so, ja, natürlich sagen dir die Leute, die das Microdosing mal irgendwie 2 Monate durchgezogen haben und ab und zu nie Infusion hatten, dass es schon so alles ein Tacken leichter läuft. Aber ich hatte mich ehrlicherweise noch nie so wirklich damit beschäftigt, dass man da tatsächlich auf dem Dopaminrezeptor auch bei normal verdrahteten Menschen so viel Auswirkungen haben. Aber da hast du natürlich recht.
Ja, du sprichst jetzt von Microdosing plus Infusion. NAD Microdosing heißt, ich nehme NMN ein, oder was heißt das?
Nee, das sind wir schon immer noch bei der Reinsubstanz. Also das ist quasi, das kannst du dir vorstellen, es gibt ja inzwischen wahlweise so Pens, wo dann quasi NAD Plus als Flüssigsubstanz schon vorbereitet ist, Klammer auf, die mag ich nicht, weil das rekonstituierte NAD Plus ganz fürchterlich empfindlich ist und ich bin da nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass da das dabei rauskommt, was man haben möchte. Aber du kannst ja im Endeffekt so eine 1000 Milligramm Flasche mit NAD Plus einmal rekonstituieren und dann nimmst du halt jeden zweiten Tag mit einer sterilen, sag's mir.
Nadel,
ja. Wie heißen denn die feinen Nadeln? Insulinspritze, meine ich.
Okay.
Mit einer sterilen Insulinspritze ein Äquivalent raus, das dann quasi 100 Milligramm entspricht. Das ist meistens so 0,1 bis 0,2 Milliliter, also weniger als eine Mäusefaust, und haustet es irgendwo in eine beliebige fetthaltige Hautfalte, meistens Bauchfett oder Hüftgold, weil man da so schön hinkommt, und hat dann da quasi so eine sehr sanfte, aber konstante Gabe von NAD Plus ins System, und das ist tatsächlich das Microdosing. Inwieweit das jetzt mit Vorstufen auch funktioniert, wahrscheinlich ja, wir haben ja keinerlei Hinweise darauf, dass die Umwandlung nicht funktionieren würde. Interessanterweise haben sich die halt da komplett wirklich mal jetzt nur mit der Gabe der Reinsubstanz, so wie man sie eben aus den Kliniken schon ewig kennt, beschäftigt.
NMN hat halt den Vorteil, dass ich es oral einnehmen kann, und jemand, der sich nicht selber pieksen mag, hat da schon einen sehr viel niederschwelligeren Zugang zur Substanz.
Vorausgesetzt, da hat sich entweder dazu entschlossen, dass ihm seine Zähne nicht so wichtig sind, oder er nimmt es nicht so lingual, oder er hält irgendwie dieses Protokoll ein, von dem ich aber inzwischen auch immer wieder mal gehört habe, dass es funktionieren kann, aber nicht muss, je nachdem, wie der Zahnschmelz so beschaffen ist.
Ja, aber also wenn ich jetzt, wenn ich es jetzt ähnlich verwende wie zum Beispiel Ascorbinsäure und ich tue es ein bisschen in den Mund hinein und lasse es da drinnen einmal seine saure Kraft entfalten, gut, dann tue ich es wieder raus nach einer Minute oder so und dann spüle ich einmal so richtig durch. Nicht die Zähne abribbeln, das wäre wahrscheinlich eine schlechte Idee, weil dann ribbel ich ja den Zahnschmelz ab. Aber wenn ich dann ausspüle, wie uns unser Hörer, der biologische Zahnarzt, das glaube ich Oberösterreich, dessen Namen ich jetzt leider nicht präsent habe, ich hoffe, er fühlt sich gegrüßt, dann kann da nicht viel passieren. Also wenn ich den Mund gut ausspüle.
Aber siehst du, da geht's bereits auseinander. In meiner Erinnerung war das Ausspülen erst nach einer halben Stunde vorgesehen. Nee, nee.
Ausspülen war, glaube ich, gleich danach, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir haben es in einer Q&A-Folge, also,
wie auch immer, was immer er da draußen tut, ein wenig ein Risiko ist immer dabei. Aber ja, also grundsätzlich hast du natürlich recht, wenn man jetzt nicht spritzen möchte oder weniger Geld ausgeben möchte oder was auch immer, dann ist man wahrscheinlich da auch gut dabei. Ja. Alles klar.
Super. Also NAD Plus als Dopamin, als Freund des Dopamins, als Unterstützer in depressiven und suchtbelasteten Phasen.
Ja. Yeah. Und dann machen wir weiter. Das nächste ist natürlich, das ist eher wenig klar gewesen, Mitochondrienenergie im Gehirn, also die ATP-Produktion wird angeregt, die Resilienz der Neuronen wird angeregt, das finde ich auch sehr spannend. Und dass tatsächlich auch das Thema der oxidativen Phosphorylierung nachlassen, das heißt im Endeffekt, da kann man sich mal wieder vorstellen, dass einfach quasi eine Form von oxidativem Stress sonst dafür sorgt, dass da was in die falsche Richtung geht. Gut. So, das heißt, das ist ganz schön spannend und letzten Endes ist das jetzt insofern auch wieder passend zu unserer These mit dem Thema Depression, weil eben sehr viele Depressionsmodelle zwischenzeitlich zum Ergebnis kommen, dass Depression irgendwas mit Energiedefizit im Gehirn zu tun hat.
Ja. Das heißt, wir haben jetzt einerseits das Thema. Nicht wirklich gut. Ja. Ja.
Lass uns gemeinsam den überflüssigen Biohacking-Müll über Bord werfen, auf den Stefan Wagner und ich, Andreas Breitfeld, früher selbst reingefallen sind. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir, wie dein Körper endlich auf Kurs kommt, ohne dass du dafür erst 150.000 Euro Lehrgeld verbrennen musst, so wie wir seinerzeit. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei. Haben jetzt wieder das Thema, was wir von unseren Fischölgeschichten wissen. Mhm. Entzündung im Gehirn verstärkt das Ganze. Deswegen ist es schön, wenn diese Oxidation quasi durch das NAD Plus ein bisschen kontrolliert wird. Und auf der anderen Seite das Energiedefizit verstärkt das Ganze auch. Und dementsprechend mehr Energie in den Mitochondrien, weniger Depression. Und dann sind wir an dem Punkt, wo ich jetzt schon beinahe den Eindruck habe, ich brauche jetzt doch einen Holzpfeil, eine Silberkugel und ein bisschen Weihwasser, weil um zwei Ecken kommt jetzt schon wieder der David Sinclair um die Ecke gewankt mit seinem Kittel mit den Geldscheinen drin. Weil tatsächlich ist es so, das NAD Plus aktiviert ja auch die Sirtuin-Signalwege und die Sirtuine wären wahrscheinlich ohne den guten Goldbarren Dave nie so populär geworden, wie sie sind. Und da ist es tatsächlich so, SIRT1 und SIRT3 werden tatsächlich vom NAD aktiviert. Aha. Wir erinnern uns, das sind die, die letzten Endes für die Neuroinflammation beziehungsweise gegen die Neuroinflammation verantwortlich sind, für die Neuroplastizität verantwortlich sind und die Stressresistenz erhöhen.
Sehr gut.
Das heißt, da haben wir schon den Eindruck, huiuiuiui, mein lieber Herr Gesangsverein, da passiert wieder was. Und jetzt sind wir wieder dabei. Inflammation runter, Plastizität hoch, Resistenz hoch. Im Endeffekt sehen wir da auch wieder das Ganze relativ gut. So, was ist das Problem?
Das Problem ist, dass das alles wahnsinnig viel teuer kostet. Das ist NAT Plus. Und dass man sich spritzen muss und dass es lang dauert und so weiter. Ist das nicht das einzige Problem?
Ja, es gibt tatsächlich noch ein anderes. In der Studie gab es einen Anteil, der eben als Beobachtungsdesign verabreicht, gesehen werden muss. Also es sind tatsächlich auch Beobachtungsprotokolle dabei. Insofern ist es jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, hui, 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 es ist ganz sicher so, aber es bestätigt halt alles, was man seit 20 Jahren weiß. Also ich find's toll.
Ja.
Ja, weil du mit dem Investment wenn man jetzt tatsächlich nur über ein Mikrodosing nachdenkt, wenn man sagt 1000 Milligramm NAD plus, plus minus 300 Euro vermute ich mal, also zumindest so in meinem Dunstkreis, schreibt mir gerne, dann hast irgendwie pro Microdosing 100 Milligramm, das heißt, du bist im Monat mit 300 Euro sowas dabei. Wenn du jetzt Alkoholiker bist, bist du, glaube ich, auch locker im Monat mit 300 Euro dabei. Also ich glaube zumindest kaum, dass ich jemals einen selbst im Supermarkt...
Aber die meisten Menschen stehen ja jetzt nicht zum Monatsanfang vor der Entscheidung, werde ich diesen Monat Alkoholiker sein oder mir NAD Plus verabreichen.
Nein, aber wenn du jetzt sagst, der Erhalt oder das Erreichen der Gesundheit ist teuer, dann sage ich, dann rechne dir halt die Krankheit durch.
Ja.
So meine ich es. Also letzten Endes ist, glaube ich, so, wenn du ein Suchtthema hast und die Kosten für die Sucht, gegen die Suchtfreiheit aufrechnest, glaube ich, ist es immer noch ein ganz schön vernünftiger Weg, zumal du idealerweise, wenn du suchtfrei bist, ja auch in der Lage wärst, dein Bruttosozialprodukt anderweitig wieder anzuheben. Aber egal, also es kostet halt Geld.
Bei der Betty Ford Klinik darfst du um 300 Euro, glaube ich, nicht einmal anrufen oder ein Mail schicken.
Nein, aber ich glaube, die sind inzwischen sowieso bloß noch invitation only. Also wenn du nicht zumindest mal in einer Nebenrolle in einem Hollywood-Film mitgespielt hast, kommst du da eh nicht mehr rein. Gut. Aber egal, das heißt, da ist echt was los. Was bleibt für uns zusammengefasst? Wenn wir jetzt das Depressionsthema anschauen, ist halt der chronische Stress wieder ums Eck, ist halt der Schlafmangel wieder ums Eck, ist halt der Energiemangel in den Mitochondrien wieder ums Eck, ist eben der NAD-Plus-Mangel ums Eck. Das heißt, letzten Endes ist es halt tatsächlich so, wenn wir das Ganze einigermaßen geschickt machen, können wir eben mit den Vorstufen NR, NMN in Kombination mit B-Vitaminen, Aminosäuren und ein bisschen was für die Mitochondrien, sowas wie die Mitochondrienformel Plus von Metocare, die ich tatsächlich unglaublich gerne mag, oder eben mit so Infusionen ein wenig gegensteuern und uns damit vielleicht ein Fundament bauen, das letzten Endes hilft, dass auch in gestrauchelten Lebenssituationen die Sonne wieder ein bisschen stärker scheint.
Super. So, da waren wir jetzt ein bisschen ausführlich. Also ich war ein bisschen ausführlich mit meiner ersten und jetzt waren wir mit NAD Plus auch ausführlich. Wir sind
dann
schon
geben wir jetzt Gas. Stunde
und ich glaube, du hast ja heute noch einen Termin, alle, die uns genau zuhören, wissen, dass du gerade privat mit deinen Eltern ein Thema hast, das dich sehr stark zeitlich in Anspruch nimmt.
Nicht nur zeitlich, sondern auch sonst. Deswegen habe ich auch die nächste Studie, die ich mir rausgesucht habe, ist mehr oder minder keine wirkliche Studie, sondern es ist eigentlich was aus der Populärmedizin oder aus den Populärmedien, wie man sagt. Also die anderen, wir sind ja sowas auch, aber wir sind halt elitärer, wir zwei.
Ich habe heute gelesen in einem Populärmedium, dass die Leute draufgekommen sind, die Mahlzeiten in den Krankenhäusern, die sind gar nicht so vitaminreich, wie man das eigentlich erwarten würde. Erstaunlich, oder? Ich habe immer geglaubt, dass in den Krankenhäusern wäre ja eigentlich blöd, wenn man den Leuten was zum Essen gibt, was gar nicht so nahrhaft ist, wenn die irgendwie nur irgendeinen Ramsch zu essen bekommen würden. Weil das sind ja Menschen, die gerade heilen und viele Nährstoffe brauchen. Und jetzt sind sie draufgekommen, dass meistens diese Krankenhauskost gar nicht so gesund ist. Mhm. Komisch.
Also ich glaube tatsächlich, das Krankenhaus ist der einzige Platz, wo es eine proaktive Entscheidung für deine Gesundheit ist, wenn du deine Pizza liefern lässt. Aber das nur am Rande.
Salami.
Also mit Doppelkäse. Völlig wurscht. Selbst der Analogkäse und das Gluten ist vermutlich in der Relation noch richtig gesund.
Ja.
Na, okay. Das Thema, was mich gerade ein bisschen umtreibt, weil das einfach mit der Diabetes bei meinen Eltern relativ wild war und weil ich gerade auch seit ersten OP bei meiner Mama einen ganz erstaunlichen Abbau an mentaler Leistungsfähigkeit, nennen wir es mal so, beobachte, der mir gerade wirklich extreme Sorgen bereitet. Jetzt habe ich nochmal in das Thema Alzheimer auch reingeschaut und da ist es tatsächlich so, die Susanne Della Monte, die man einfach nur wegen ihrem Namen vorstellen sollte, hat im Journal of Diabetes, Science and Technology...
Ich habe den Namen, glaube ich, nicht richtig verstanden. Muss ich noch einmal sagen.
Susanne Della Monte.
Sehr schön. Also, sehr schön.
Die Susanne von Berg, also Susanne von Berg wahrscheinlich bürgerlich, hat in diesem Journal für Diabeteswissenschaft und Technologie eben einen ersten Artikel und danach weitere Folgearbeiten veröffentlicht, in der sie der Annahme auf den Grund gegangen ist, ob Alzheimer zumindest teilweise durch Insulinresistenz im Gehirn entstehen könnte, basierend auf der Annahme, dass dadurch die Nervenzellen Energie nicht mehr effizient nutzen können.
Das vermuten wir aber doch schon länger, oder? Dass wenn wir diabetisch oder prädiabetisch sind, dass wir dann möglicherweise unseren Gehirnzellen die Energiezufuhr kappen.
Genau. Interessant ist jetzt in dem Fall einfach, dass sie das Modell in relativ viele Schichten aufgeteilt hat und dann auch ein bisschen Versuche dazu unternommen hat. Und ich gebe jetzt ein bisschen Gas im Hinblick auf die Zeit, aber nichtsdestotrotz, ich finde es tatsächlich spannend. Wir wissen grundsätzlich, Insulin hat ja eine Vielzahl von wichtigen Funktionen im Gehirn. Mhm. Auf der einen Seite geht es eben um die Zuckeraufnahme in den Neuronen, eh klar. Dann ist es auch so, dass das Insulin im Hirn grundsätzlich die Synapsenbildung anregt. Mhm. Das ist schon was, was vielleicht dem einen oder anderen nicht so klar ist. Dann ist es tatsächlich so, dass das Insulin, solange es funktioniert, den Abbau von diesem Amyloid regelt, also sprich von dem, was wir als Amyloid-Plaques immer kennen. Und es scheint sogar so zu sein, dass die Gedächtnisprozesse im Hippocampus ganz massiv vom Insulin mit beeinflusst werden. Mhm. Und dementsprechend ist es natürlich so, wir würden uns da sehr dringend wünschen, dass die Signalwege entsprechend gut funktionieren, weil sonst haben wir Energiemangel im Gehirn, kriegen das oxidative Schäden.
All das, was du jetzt gerade gesagt hast, wofür Insulin wichtig ist, wird natürlich dann, wenn wir insulinresistent sind, alles gekappt.
Genau. Dann gibt es eben den Energiemangel im Gehirn, dann entstehen oxidative Schäden, dann gibt es eben diese Ablagerungen mit dem Amyloid und es gibt noch etwas, was in der Studie als Tau-Pathologie bezeichnet wurde. Die habe ich allerdings nicht nachgeschaut, die nehmen wir jetzt einfach mal so mit.
Ja,
genau. Dementsprechend war eben die Hypothese, beziehungsweise das davon ausgeht, dass eben Alzheimer als eine Form von Insulinresistenz im Gehirn einzuordnen sei. Mhm. Und um das Ganze entsprechend nachzuprüfen, hat man jetzt eben erstmal die Hypothese feiner aufgebaut und hat gesagt, okay, es geht darum, dass die Alzheimer-Gehirne, wenn dem so stimmen würde, müssten sie weniger Insulinrezeptoren aufweisen, müssten gestörte Insulinsignalwege aufweisen und müssten in der Folge auch eine verminderte Glukoseverwertung im Gehirn haben.
Ja.
Und das haben sie tatsächlich nicht an der Hefe ausprobiert, sondern in mehreren Experimenten. Das Wichtigste war die Analyse von menschlichem Gehirngewebe.
Ja.
Das heißt, da wurde das Gehirn von Alzheimer-Patienten mit dem Gehirn von gesunden Kontrollpersonen abgeglichen. Mhm. Dabei wurden eben die Insulinrezeptoren, die Insulinsignalproteine, die Glukosetransporter und die Marker für die neuronale Degeneration verglichen. Danach hat man noch ein Tiermodell angeschaut, wo man mit Hilfe von einem ganz unglaublich unangenehmen Mittel namens Strepotoxotocin die Rattengehirne behandelt hat. Das will man definitiv nicht haben, weil das Strepotoxotocin blockiert die Insulinsignalwege.
Das heißt, da hat man eine Insulinresistenz auf Turbo.
Genau. Und das heißt, du hast ein insulinreduziertes Rattengehirn und da wollte man sehen, ob es da eben Alzheimer-ähnliche Veränderungen gibt. Und dann hat man das Ganze noch unter molekularbiologischer Analytik angeschaut. Da wurden unterschiedliche Insulinrezeptor-Substrate angeschaut. Da wurden Signalwege angeschaut und letzten Endes auch wieder unsere Amyloid-Produktion. Und huhu, Ergebnis, wer hätte es gedacht? Die Alzheimer-Gehirne zeigten tatsächlich verminderte Insulinsignale, hatten deutlich weniger Insulinrezeptoren und dementsprechend haben wir da schon mal einen Treffer gelandet. Dann haben sie den Energiestoffwechsel angeschaut, der zeigte sich auch gestört, geringere Glukoseaufnahme, reduzierte ATP-Produktion, mitochondriale Dysfunktion. Das heißt, das Gehirn Und der Alzheimer ist in einem Energiekrisendauerzustand, wenn wir es vereinfacht sagen wollen.
Mhm.
Das Tiermodell mit den armen Ratten war auch ein Volltreffer. Gedächtnisverlust, Amyloidpraxis, Verklumpungen, neuronaler Zelltod, also 1:1 das, was wir vermutet haben. Das heißt, die Insulinresistenz allein kann Alzheimer-ähnliche Veränderungen im Gehirn auslösen. So,
gut.
Was nehmen wir da jetzt mit? Wir schauen uns noch den Mechanismus an. Wie könnte der pathologische Ablauf so aussehen? Wir kriegen die Insulinresistenz im Gehirn, die Glukoseverwertung reduziert sich, der Energiemangel in den Neuronen greift um sich, es kommt zu einem oxidativen Schaden, die Amyloidproduktion steigt und letzten Endes endet das Ganze in einem neuronalen Zelltod. Das ist schon mal relativ deutlich. In der Bildgebung wurde das Modell bestätigt.
Mhm.
Und dementsprechend, und da wird es nochmal kurz lustig und dann haben wir es, glaube ich, auch ganz schön, lassen sich dadurch natürlich auch neue Therapieansätze denken. Das heißt, das Erste, was in der Studie vorgeschlagen wurde, war die Arbeit mit Ketonkörpern, weil die Ketone quasi Energie liefern können, wenn die Glucose nicht mehr genutzt werden kann. Das heißt, man könnte schauen, ob man dem Alzheimer-Gehirn künstliche Energie über Ketonkörper zukommen lässt, in der Hoffnung, dass es damit wieder neu durchstarten kann.
Das ist jetzt etwas, das wir aber eigentlich schon seit längerer Zeit immer wieder so hören, dass das eine sehr vernünftige Idee ist und dass das ein durchaus vernünftiger Ansatz ist. Jetzt haben wir da aber jetzt schon auch Studienlagen dazu, die das einfach sehr stark untermauern. Korrekt?
Also wie gesagt, mir geht's hier tatsächlich einfach darum, teilweise komme ich mir ja immer noch so ein bisschen so vor, als wäre ich ein halbgebildeter Handwerker und ich freue mich halt teilweise auch einfach, wenn Dinge, die wir eigentlich als ist ja eh klar verorten, aber die eigentlich noch nie publiziert worden sind.
Du hast recht, Dinge, die wir als ist ja eh klar uns gar nicht mehr zu sagen trauen, sind dann doch möglicherweise in anderem Umfeld etwas Atemberaubendes. Ja, manchmal auch die Ernährung im Äußeren.
Dann haben sie tatsächlich etwas angeschaut, was ich auch aus meiner Zeit als professioneller Biohacker in der Phase, wo ich alles ausprobiert habe, ganz gut kenne. Da geht es um die Gabe von intranasalem Insulin.
Mhm.
Wir erinnern uns, das hat ja der gute Dave Asprey, bevor sich umorientiert hat, auch eine Zeit lang relativ aktiv, propagiert. Und ich war ja damals auf der Jagd nach leeren Insulinkanülen für meinen Insulinpen und hatte dann eben durch Spende mal so 2-3 so Glasdinger mit Insulin und wollte das dann auch nicht einfach nur aus den Glasdingern rausziehen, um die leeren Glasdinger nutzen zu können für die Peptide, sondern dachte, was machst du noch damit und habe das dann eben auch in eine Nasenspray-Verpackung umgefüllt und habe mich da tatsächlich, ich glaube, 3 oder 4 Wochen, dann hat es nicht mehr funktioniert. Vermutlich war das Zeug dann hin daran erfreut, dass es tatsächlich einen kurzfristigen kognitiven Boost gegeben hat, wenn man sich so ein bisschen ein Nasal Insulin gegeben hat. Mhm. Also insofern auch das haben wir schon mal gesehen. Sollte man jetzt bitte...
Ist jetzt aber nichts für den Hausgebrauch, oder?
Macht jetzt nicht alles nach, was ich mal gemacht habe. Und wenn ihr niemanden findet, der euch Insulin schenkt, das Zeug ist so teuer, es verbietet sich schon dadurch. Also dementsprechend vergesst es, aber nur zur Erwähnung, also sprich intranasales Insulin kommt jetzt gerade für die Alzheimer-Gehirne nochmal mit sehr viel Musikuntermalung ums Eck. Und all the sudden, Punkt 3, natürlich auch super spannend. Unsere Agonisten, ohne die sowieso nichts mehr auf dem Planeten funktionieren würde, die kommen eben da auch wieder in die Gleichung rein. Das heißt, jetzt wird gerade tatsächlich getestet, ob Ozempic, Mounjaro und Co. auch Alzheimer-Patienten helfen können.
Okay.
Dementsprechend, da ist ganz schön viel mal wieder los.
Ist das realistisch? Würdest du das erwarten?
Fix.
Ja?
Fix. Ich glaube tatsächlich, also wie gesagt, wir werden an den Punkt kommen, Stefan, wenn diese Nebenwirkungen durch Hochdosis erledigt sind, wir werden wahrscheinlich an den Punkt kommen, wo ein Microdosing mit einem GLP-1-Agonisten mehr oder minder in der Longevity-Medizin ein Basisschritt sein wird. Also das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen. Ich glaube, in vielen Bereichen ist es einfach so, dass die moderne Welt, in die wir uns da selber rein erfunden haben, die uns ständig mit Herausforderungen konfrontiert, für die wir einfach so gar nicht vorbereitet sind, dass man da höchstwahrscheinlich mit einem etwas weiterentwickelten GLP-1-Agonisten wirklich einen massiven Unterschied machen kann.
Okay. Und zwar in der Prävention von Alzheimer
In der Prävention von Alzheimer, in der Prävention von ganz vielen anderen Problemen, die mit den 7 apokalyptischen Reitern einhergehen. Ich glaube tatsächlich, wir werden da noch mit diesem GLP-1 Microdosing, da werden wir noch ganz viel erleben. Ich meine, ich sehe es ja in der Hormonoptimierung, ich sehe es in so vielen Bereichen, was da passiert. Mein Hamster wartet auch gerade auf eine Neulieferung aus Amerika, weil ich jetzt die nächste Generation auch mal an diesem Nager ausprobieren muss im Microdosing. Aber ich glaube, das ist tatsächlich extrem spannend. Genau, also das ist das Thema GLP-1. Und dann ist es halt auch so, dass die ganzen Interventionen, die wir eh schon kennen und wo wir Biohacker sagen, wie langweilig, die kommen da halt jetzt auch nochmal verstärkt rein. Das heißt, die ketogene Ernährung, das Thema Fasten, das Thema Bewegung, Mitochondrientherapie, also alles, was irgendwie noch so zwischen Scharlatanerei und, wie sagt man, funktioneller Medizin leicht belächelt wird, wenn du dich in eine Krankenhausumgebung begibst, bekommt da, glaube ich, gerade nochmal ganz massiv Rückenwind. Also insofern, ich finde das Ganze wirklich total vielversprechend, weil wir letzten Endes da in der Parallele zu dem, was wir eigentlich von einem Diabetes Typ 2 kennen, eigentlich eine sehr, sehr klare Einschätzung bekommen, dass theoretisch gesehen eben der Alzheimer als eine metabolische Erkrankung des Gehirns zu verorten wäre. Und dementsprechend sieht das echt gut aus. Im Abschluss,
ja,
ich habe sie
ganz
nicht.
Kurz, nur ganz kurz, wir haben ja, wenn wir jetzt irgendwie vorhaben, dass wir nicht mit 70 am Bankel reißen, sondern irgendwie 80, 90, 100, 120, 130 werden, dann ist ja die statistische Wahrscheinlichkeit für Alzheimer dann quasi unausweichbar. Es wird aus einer Wahrscheinlichkeit wird ja statistisch eine Gewissheit, dass man das bekommt. Das heißt, eigentlich ist eine Voraussetzung für eine vernünftige Langlebigkeit ist ja, dass wir dieses Thema der neurodegenerativen Erkrankungen in den Griff kriegen. Und da sind wir offenbar jetzt schon ziemlich weit.
Genau, und das wird jetzt der Cliffhanger für das nächste Mal, wenn wir uns 3 Studien anschauen. Es gibt nämlich tatsächlich eine neue Studie aus 2024, die ich noch nicht durchgearbeitet habe, aber da schaut so aus nach dem Querlesen, dass die davon ausgehen, dass eben GLP-1-Medikamente Alzheimer um 40-70% wirklich reduzieren können. Bestehenden Alzheimer.
Oder das Risiko für später.
Bestehenden Alzheimer.
Okay.
Das heißt, die Tür ist geöffnet und ich glaube, wir haben da noch eine ganze Menge vor uns.
Okay, und wenn man dann vielleicht noch ein bisschen Lithium auch noch dazu nimmt, dann ja.
Warte mal, wenn du Lithium sagst, ich habe sie eigentlich als, ich weiß nicht so recht, ob ich dich brauche, zur Seite gelegt gehabt. Aber tatsächlich gibt's da auch was, und zwar unsere Freunde von der Harvard Medical School, das ist jetzt sozusagen Studie 3,2b, haben gezeigt, dass Lithium im Gehirn neuronale Schutzmechanismen aktiviert, Überraschung.
Ja, das heißt, das ist das, was Schwurbler bei uns ja schon seit längerer Zeit sagen.
Ja, aber die
Harvard-Schwurbler legen nach.
Genau, also die Harvard-Schwurbler, die ja auch dafür bekannt sind, dass sie sich so gar nicht mit der Wissenschaft beschäftigen, haben das eben jetzt auch festgestellt, dass das Lithium eben
sich neu erprobt. Die hinterfragen nämlich immer die Sachen, die dann schon vorher Konsens waren.
Das nächste Mal, wenn jemand sagt, Lithium-Orotat ist nur was für Menschen mit einer bipolaren Störung, kannst du sagen, ja, da hast du total recht. Und ich freue mich total, dass du mehr weißt als die Wissenschaftler an der Harvard-Universität. Ich glaube, das hilft.
Ja, wir sagen den Leuten jetzt einfach, sie sollen dann anrufen in Harvard und sollen die Menschen dort einmal aufklären.
Dass das so überhaupt nicht funktioniert.
Ja.
Ja, so. Ich würde sagen, es waren jetzt zwei große und ein bisschen was Zerhacktes. Also ihr Lieben, was haben wir heute gelernt? Das Thema Alzheimer ist vermutlich gar nicht so ein unglaublich großer Schicksalsschlag, wie man lange Zeit geglaubt hat, sondern...
Also Schicksalsschlag ist es schon, aber er ist möglicherweise linderbar verhinderbar und vielleicht sogar reversibel.
Verzeih mir die Härte, Stefan. Ich bilde mir ein, es gibt einen Unterschied zwischen Dingen, die eintreten, weil wir uns so verhalten, dass die Dinge eintreten, und Dinge, die eintreten, ohne dass es was mit unserem Verhalten zu tun hat. Mhm. Wenn wir gemeinsam wandern gehen und da ist eine Schlucht und wir gehen gemeinsam über die Brücke und die Brücke schaut toll aus, aber sie stürzt trotzdem ein, dann ist es Schicksal. Mhm. Wenn wir gemeinsam wandern gehen und die Brücke hängt eh bloß noch an einem dünnen Seil und in der Mitte ist ein Loch und es wackelt und du sagst, komm Andi, das kriegen wir hin, da marschieren wir jetzt Hand in Hand drüber und ich sage, ja Stefan, schaut echt super aus, das Ding, und wir stürzen ab, dann ist es halt schon so, dass es ein bisschen was mit einer Willensentscheidung zu tun hat, und das meine ich ohne jede Härte. Es ist nur, wir kennen es mal wieder, der gleiche alte Satz. Es gibt halt sehr selten kostenloses Mittagessen in der Natur. Und wenn wir uns darüber klar sind, dass eben unsere Entscheidungen, gerade die mit Messer und Gabel und Glas und Tasse und Sprühsahnespender und hast du nicht gesehen, halt auch nicht folgenlos bleiben können, dann könnte es sein, dass wir alle deutlich mehr Longevity bekommen, ohne dass wir richtig aufgeregt sein müssen, sondern einfach nur, weil wir verstehen, dass Handlungen in der Regel Folgen haben.
Ja, gut. Amen.
Genau, wie gesagt, ihr Lieben, ich habe das meinen Eltern 15 Jahre erzählt. Sie haben sich 15 Jahre die Ohren zugehalten und gepfiffen, damit sie ja nichts hören. Jetzt haben sie das Ergebnis am eigenen Leib und es bricht mir das Herz. Deswegen habe ich da gerade etwas mehr Sendungsbewusstsein zu dem Thema als allgemein. Also dementsprechend, nein, ich werde nicht wieder anfangen zu predigen. Nein, ich werde nicht wieder anfangen zu missionieren. Aber bitte, macht euch einfach klar, ganz viel von dem, wo wir geglaubt haben, ist es ein Schicksalsschlag, kann man tatsächlich mit ein bisschen gutem Willen und gutem Verstand schon in seine Grenzen weisen. Mhm. So, jetzt zu den positiven Dingen.
Nein, sowas. So, und jetzt viele Leute, die uns zuhören, wir haben es ja auch bei unseren Webinaren erlebt, dass da immer wieder, als du deine Geschichte kurz anklingen hast lassen, Leute gesagt haben, bei ihnen ist auch eine Elternsituation gerade, die ein bisschen schwierig ist. Das heißt, wenn wir jetzt Eltern haben, die vielleicht nicht ausreichend Bereitschaft haben, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, du würdest jetzt tatsächlich sehr vieles tun, um diesen Leuten zu ermöglichen, dass sie ihren Eltern, was sollte man denn sagen? Weil ihnen zu sagen, keine Torte mehr essen, Papa und Mamsch, lass doch den dritten Löffel Zucker weg beim Kaffee. Das wird nicht funktionieren. Dann werden sie sagen, das schmeckt mir doch jetzt nicht. Ich weiß nicht, sollen die jetzt Berberin nehmen? Sollen die Lithium nehmen, wird ihnen nicht wehtun. Das kann man ihnen unterjubeln auch. Was tut man jetzt, bevor das stark gealterte Kind in den Brunnen gefallen ist?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sollte man Freundesgruppen bilden und immer Fremde zu den eigenen Eltern schicken, weil vielleicht hören sie denen zu. Tatsächlich ernst, weil im eigenen Haus gilt der Prophet selten viel. Mhm. Das kennen wir in unterschiedlichsten Beziehungsmodellen. Grundsätzlich, ich glaube, ganz viel ist ab einem gewissen Zeitpunkt schwer. Wenn die Bereitschaft da ist, mit Supplements zu arbeiten, würde ich tatsächlich sagen, so Geschichten wie den Eltern zumindest mal das Thema Oxidationsmanagement mit Omega-3s beizubringen, ihnen so ein bisschen zu helfen, richtigere Sachen zu kaufen und einfach den Anteil an, wie heißt das Zeug?
Hochverarbeitete, kurzkettige Kohlenhydrate.
Ja, genau. Hochverarbeitende Kryptonit.
Ja.
Den Anteil an Kryptonit in der Ernährung runterzufahren. Es wäre viel geholfen, ihnen zu erklären, dass es eine tolle Idee wäre, wenn man irgendwie einen Schmarrn gegessen hat, danach einfach einen kleinen Spaziergang zu machen. Vielleicht reicht das schon aus.
Ja, ja.
Ich weiß nicht genau. Also ich würde jetzt nicht jeden mit Supplements bewerfen, die sie dann doch nicht nehmen, wenn man so viel Vertrauen hat. Und unsere Hörer sind jünger als wir. Das heißt, auch die Eltern unserer Hörer sind wahrscheinlich jünger als wir und vielleicht auch eher schon bereit, neue Informationen aufzunehmen.
Jetzt hast du es aber übertrieben. Die Eltern sind älter als wir.
Ja, aber nein, also verstehst du, was soll ich einer 79-Jährigen, einem 82-Jährigen heute noch erklären? Wenn er eine Herzkapazität von einem Drittel seiner normalen Ding hat, sich nicht mehr bewegen kann und sie von innen heraus der Feit, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da noch groß was bewegst, sehr gering. Wenn du aber allerdings einem Mit-60-Jährigen sagst, schau mal, da und da sind Punkte, da können wir gemeinsam was verändern und da hast du was davon, dann glaube ich, ist das ein Deal, auf den kann man sich einlassen.
Ja, ja.
Und da, so ist es gemeint. Also das ist jetzt nicht meine Situation, ist nicht eure Situation, ihr Lieben, und ich will es jetzt auch gar nicht weiter beitreten, aber es ist halt einfach so, da, wo ich momentan in den Arztgesprächen stehe, da wird eigentlich nur noch abgewogen. Und du meinst, da ist keine Option dabei, die du haben willst.
Ja, okay.
Das ist, also dementsprechend, tut was, redet miteinander, geht spazieren, geht gemeinsam einkaufen, findet bessere Lösungen. Ich wünschte, ich hätte es auch geschafft.
Hör endlich auf, Geld für Biohacking-Gadgets zu verbrennen, die nichts bringen. Ich, Andreas Breitfeld und Stefan Wagner haben über 150.000 Euro Lehrgeld bezahlt, damit du es nicht tun musst. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir das System hinter echter Energie und Longevity ohne unnötigen Schnickschnack. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
So, trotzdem, was machen wir nächste Woche, lieber Stefan?
Nächste Woche strahlen wir die Aufnahme aus, die wir mit dem Dirk Kräuter gemacht haben.
Und ganz dringende Empfehlung. Der Dirk ist zwar eigentlich der Gott der Verkäufer, aber er ist ein solches Energiebündel und er ist wirklich eine inspirierende Persönlichkeit. Ich hatte mit ihm ein bisschen Zeit in Dubai vor ein paar Jahren verbringen dürfen und wir haben uns quasi zum Podcast wieder getroffen und er ist definitiv nicht schlechter geworden in der Zwischenzeit. Also hört euch das auf alle Fälle an.
Ich war überrascht, muss ich sagen. Also ich war ja ein bisschen skeptisch, weil Menschen mit einem ausgeprägten Verkaufstalent mir grundsätzlich einmal ein bisschen fremd sind. Aber was der für eine Intensität, für einen Fokus, für eine Klarheit da in die Aufnahme hineingebracht hat, das war beeindruckend. Und natürlich, ich meine, der wird nicht jedermanns Darling sein, glaube ich. Ich glaube, da werden wir auch Zuschriften kriegen, was wir denn mit diesem Typen da wollen. Ich habe das sehr, sehr gut gefunden. Ich bin jetzt vielleicht nicht in allen Bereichen hundertprozentig seiner Meinung. Das, glaube ich, müssen wir auch nicht sein. Aber ich glaube, dass diese Klarheit und diese Konsequenz und diese Gradlinigkeit, die der vertritt, schon für uns alle auch etwas ist, worüber wir nachdenken können. Diese Unbeugsamkeit. Ja, so. Angekündigt.
Genau. Und Folge nächste angekündigt. Woche. Ansonsten, was haben wir sonst noch?
Nein, Dienstag, Freitag schon, nicht erst nächste Woche. Schon Freitag ist also, das.
Entschuldigung. Ja. Ansonsten, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt, wisst ihr das eh, dann wisst ihr einfach nur, wir haben von der nächsten Folge gesprochen, egal wann sie in eurem Media Player erscheint, ist auch eine tolle Geschichte. Und ja, wir hatten es vorher schon erwähnt, die Biohacking-Praxis gibt es jetzt auch als Dialog und nicht nur frontal predigt. Da könnt ihr euch jederzeit informieren, anmelden und beim nächsten, ich glaube, man nennt es dann live dabei sein, wo wir das Produkt ein bisschen genauer erklären, was wir da so mit euch tun.
Dementsprechend geplant ist für den 19. März, ich habe nachgeschaut, während du jetzt geredet hast, geplant ist es für den 19. März. Ich habe mir zumindest einen Termin blockieren müssen, hat die Melanie gesagt.
Genau, es ist wahnsinnig spannend, auch wenn ihr euch für den Umgang mit moderner Technologie, souveränen Präsentationsfähigkeiten und Technologie von Zoom und Canvas interessiert. Ihr werdet was lernen, ich verspreche es euch.
Du bist ein sehr guter Mensch. Die beim ersten dabei waren, die glaube ich, haben immer noch nicht aufgehört zu lachen. Die haben immer noch nicht aufgehört zu lachen.
Die Geschichte erzählen wir aber nicht weiter. Die bleibt zwischen uns beiden, lieber Stefan.
Ja.
Insofern, jetzt habe ich zum Schluss doch noch ein bisschen gelächelt. Danke euch dafür, danke dir
alles
dafür.
Gute,
Andreas. Passt auf euch auf, bleibt uns gewogen. Wir sehen uns auf dem einen oder anderen Kanal. Danke, Baba. Ja,
das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.